MDR aktuell, der Tag am 6. Juli 2016 mit Michael Voss. Hallo. Und das sind meine Themen des Tages für Sie. Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag zerbricht. Der Konflikt zwischen den Bundesvorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen eskaliert. Parteivize Alexander Gauland.
Die Partei ist beschädigt worden, das ist völlig klar.
In Thüringen dagegen gewinnt die AfD ein Gerichtsverfahren gegen den grünen Justizminister. Ein weiteres Thema.
Der Spieltrieb wird besser, Sie haben weniger Knochenverletzungen.
Nein, es geht nicht um Fußball, es geht um Tiere, nämlich um die Tiere, die später in der Bratpfanne oder im Kochtopf landen. Die Initiative Tierwohl möchte durch eine bessere Haltung für besseres Fleisch sorgen. Wir bleiben beim Essen. Auerbachs Keller in Leipzig entrümpelt.
Zur 800-Jahr-Feier der Stadt Leipzig, das war 64-65, beschloss Walter Ulbricht, dass auch das Geschirr im Auerbachs Keller doch mal erneuert werden müsste. Und dieses besondere Geschirr wurde dann speziell für den Auerbachs Keller alleine gebrannt.
Dieses alte Geschirr aus DDR-Zeiten wird nun verkauft. Mehr dazu später. Zum Ende ein besonderer Höhepunkt.
Da ist der Gongschlag zur ersten Runde. Rocky Balboa geht zur Mitte des Ringes.
Rocky Balboa, gespielt von Sylvester Stallone. Und der feiert heute den 70. Geburtstag. Wir gratulieren am Ende des Podcasts. Der Zerfall der AfD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg wird nun immer mehr zu einem Machtkampf zwischen dem Parteivorsitzenden auf Bundesebene, Frauke Petry, und Jörg Meuthen. Nun schaltet sich auch der Vize-Parteivorsitzende Alexander Gauland ein. Gauland ist ein erklärter Freund Meuthens. Die Risse in der Partei werden immer offensichtlicher. Angela Ulrich.
Am Tag nach dem Bruch bleibt zunächst die Verwirrung. Spaltet der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen seine Fraktion im baden-württembergischen Landtag? Bleiben er und 12 Mitstreiter beim Austritt oder nimmt er den zurück, weil sein Widersacher Wolfgang Gedeon ja nun doch den eigenen Rückzug angetreten hat, auf Druck von Meuthens Co-Vorsitzender Frauke Petry. Die zumindest hatte beim Blitzbesuch in Stuttgart gestern kundgetan, die Spaltung der Fraktion sei abgewendet, jetzt müsse wieder Geschlossenheit her.
Ich hoffe, dass ich diesen Prozess weiterhin begleiten kann. Ich denke, dass alle Abgeordneten sich über ihre Verantwortung in diesem Prozess bewusst sind, so ist es auch zu dieser Entscheidung gekommen.
Von wegen, sagt Jörg Meuthen danach, es bleibe beim Bruch. Und so sieht es auch AfD-Vizechef Alexander Gauland. Seit Mitternacht sei die Fraktion geteilt, so Gauland. Allerdings bleibe Meuthen der wahre AfD-Fraktionschef in Stuttgart. Alexander Gauland nennt es im ZDF-Morgenmagazin nicht zielführend, dass Frauke Petry ohne Wissen ihres Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen in den Streit in Stuttgart eingegriffen hat.
Die Partei ist beschädigt worden, das ist völlig klar. Und das trifft uns alle und das trifft nicht nur Jörg Meuthen.
Vordergründig geht es beim AfD-Chaos um einen Baden-Württemberger Abgeordneten, Wolfgang Gedeon, dem vorgeworfen wird, antisemitische Parolen zu verbreiten. Aber dahinter steht der Machtkampf der verfeindeten AfD-Parteivorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen. Beide liegen in einem erbitterten Streit über den Kurs der Bundespartei. Wie rechts soll, darf der sein? Auf die Frage, ob es beim jetzigen Cheftandem der AfD bleiben könne für die Bundestagswahl, ist der Vizevorsitzende Gauland vorsichtig.
Das glaube ich heute schon, aber ich bin in der Partei nicht mehr bereit, lange Voraussagen zu treffen.
Gauland wirft Petry vor, Meuthen beschädigen zu wollen. Der AfD-Vize zeigt sich auch kritisch dem eigenen Parteivolk gegenüber. Sehr viele Leute bei uns haben keine Erfahrung, räumt der Brandenburger Landeschef der Alternative für Deutschland. Ein.
Viele von uns haben nie in der Politik gearbeitet, sind nie in der Politik tätig gewesen und tun sich schwer, auch Kompromisse und Wege zu finden zur Zusammenarbeit.
Und so geht das Hickhack weiter in der Bundespartei und heute zunächst im Stuttgarter Landtag. Kann es überhaupt zwei Fraktionen einer Partei dort geben? Viele Fragen und bisher wenig Antworten.
Am Nachmittag gründete Jörg Meuthen eine neue Fraktion. Alternative für Baden-Württemberg ist ihr Name. Wir bleiben bei der AfD. Die war in Thüringen vor dem Verfassungsgerichtshof in Weimar gezogen. Sie klagte gegen den grünen Justiz- und Migrationsminister Lauinger, weil dieser im vergangenen Herbst vor Scharfmachern auf einer AfD-Demonstration gewarnt hatte. Die Richter entschieden zugunsten der AfD. Lauinger hätte das in seiner Funktion als Minister nicht machen dürfen. Maria Sokolowski berichtet.
Der Justizminister hat gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Außerdem hat er nach Ansicht des Gerichts mit der Medieninformation das Grundrecht der AfD auf Chancengleichheit der Parteien verletzt. Der Minister hatte in der Medieninformation die Bürger aufgefordert, genau zu prüfen, ob sie sich für die Ziele der Demonstration einspannen lassen. Verbunden mit negativen Werturteilen sei das einem Boykottaufruf gleichgekommen. Das war nach Auffassung der Richter unzulässig. Regierungsvertreter hätten alles zu unterlassen, was Einfluss auf den Wettbewerb der Parteien nimmt. Die Presseinformation muss jetzt von der Internetseite des Ministeriums entfernt werden. Außerdem muss das Land Thüringen der AfD die Prozesskosten erstatten. AfD-Sprecher Jens Dietrich zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Justizstaatssekretärin Silke Albin erklärte, sie nehme das Urteil mit Respekt zur Kenntnis. Das Gericht habe Spielräume für eine zulässige Pressearbeit aufgezeigt. Diese wolle das Ministerium künftig nutzen.
Die Erfahrungen dürften schon viele gemacht haben. Fleisch aus dem Supermarkt hat in der Regel so ganz und gar nichts gemein mit dem Fleisch, das man bei einem guten Metzger um die Ecke kauft. Vom Geschmack her nicht. Die Konsistenz ist eine ganz andere. Na gut, auch der Preis ist anders. Es ist viel teurer als bei einem guten Fleischer. Das kann sich aber nicht jeder leisten. Und so wäre es ja nicht schlecht, wenn das Fleisch auch im Supermarkt besser wäre. Die Initiative Tierwohl meint, das könne man erreichen, wenn es den Tieren zu Lebzeiten besser ginge. Klingt gut. Doch muss man dazu wissen, dass diese Initiative im letzten Jahr ausgerechnet vom Einzelhandel, Land- und Fleischwirtschaft gegründet wurde. Werbung oder Wirklichkeit? Lilly Meyer weiß mehr.
Wir können ja genug rumlaufen, ne? Das ist ja.
Werner Jacobs steht in einem Schweinestall in Ballenstedt. Insgesamt 10.000 Schweine gibt es auf seinem Gut. Für fast die Hälfte davon bekommt er seit vergangenem Jahr Geld aus dem Fonds der Initiative Tierwohl ausgezahlt. Verschiedene Lebensmittelhändler wie Aldi, Rewe, Edeka oder Lidl bezahlen pro verkauftem Kilo Fleisch 4 Cent in einen Fonds ein. Dieses Geld wird für bessere Bedingungen bei der Schweine- und Geflügelhaltung verwendet. 86 Millionen Euro kommen so bisher pro Jahr zusammen. Freiwillig teilnehmende Landwirte wie Jacobs bekommen davon einen Teil, wenn sie in ihren Ställen bessere Haltungsbedingungen schaffen als vom Gesetzgeber gefordert. Zum Beispiel mindestens 10% mehr Platz für jedes Schwein. Das hält Jacobs für eine positive Entwicklung.
Der Spieltrieb wird besser, sie haben weniger Knochenverletzungen.
5 Euro bekommt Jacobs pro Schwein. Trotzdem sei das ein Minusgeschäft.
Sie können dann, wenn Sie den Schweinen 20% oder 40% mehr Platz anbieten, genau die gleiche Prozentzahl weniger produzieren.
Dazu kommt, dass noch gar nicht alle Landwirte ihren Zuschuss bekommen. In Sachsen-Anhalt etwa wollen 42 Schweinehalter gerne mitmachen, doch nur 25 wurden bislang aufgenommen, denn das Geld aus dem Fonds ist schon verbraucht. Auch die Verbraucherzentrale Sachsen übt Kritik an der Initiative. So sei das Label Tierwohl irreführend. Birgit Brendel.
Wenn Sie in die Geschäfte gehen, steht an dem Produkt oder an den Regalen der Hinweis auf die Initiative Tierwohl. Aber darunter ist dann schon vermerkt, dass das konkrete Einzelprodukt nicht unbedingt aus dieser Initiative stammen muss. Das heißt, man hat als Verbraucher keine Transparenz.
Das Problem? Der Produktionsprozess für Schweinefleisch ist im Regelfall auf 3 Betriebe aufgeteilt. Den Saunhalter, bei dem die Ferkel geboren werden, den Ferkelaufzuchtbetrieb und den Schweinemastbetrieb. Wolle man guten Gewissens sagen, dass das Tier in der Packung von einem Betrieb kommt, der mehr Tierwohl bietet, dann müsse man dafür sorgen, dass alle 3 Betriebe an der Initiative teilnehmen. Doch das sei kaum umsetzbar und hätte viele Landwirte abgeschreckt, so der Geschäftsführer der Initiative Alexander Hinrichs gegenüber MDR aktuell. Für die Bauern hat er eine gute Nachricht.
Momentan gibt es einen Entwurf, ab 2018 an 6,25 Cent abzuführen.
Damit würde der Lebensmittelhandel jährlich 100 Millionen Euro in den Fonds einzahlen. Genug Geld für alle Bauern, die bei der Initiative Tierwohl mitmachen wollen.
Auerbachs Keller ist eines der bekanntesten und ältesten Lokale in Leipzig. Seine Tradition geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Klar, dass sich in all den Jahren viel Geschirr in den Gewölben unterhalb der Leipziger Innenstadt angesammelt hat. Wie jetzt bekannt wurde, trennt sich das Restaurant nun von einem ganz besonderen, nämlich von seinem sogenannten Ulbricht-Geschirr. André Seifert berichtet.
Auerbachs Keller entrümpelt. Ein Service aus DDR-Zeiten muss raus. Teller, Tassen, Zuckerdosen, Milchkännchen, Salz und Pfefferstreuer. Alles ganz in Weiß, verziert mit einem braunen Logo von Auerbachs Keller. Das Geschirr, das in den Porzellanwerken Kahler und Kolditz hergestellt wurde, hat eine besondere Geschichte, sagt Bernhard Rothenberger, Chef von Auerbachs Keller.
Es ist die Geschichte zur 800-Jahr-Feier der Stadt Leipzig. Das war 64-65. Beschloss Walter Ulbricht, dass auch das Geschirr im Auerbachskeller doch mal erneuert werden müsste. Und dieses besondere Geschirr, deswegen heißt es bei uns Ulbricht-Geschirr, mit einem allerdings künstlerisch wertvollen Logo, wurde dann speziell für den Auerbachskeller alleine gebrannt und natürlich als komplettes Tischservice zigtausendfach hergestellt. Und die Reste davon, die haben wir jetzt noch im Keller.
Noch, denn Bernhard Rothenberger will im Keller Platz schaffen. Er verkauft das Geschirr für 3 Euro das Stück.
Der Preis ist nicht hoch. Ich sag mal so, es ist ja auch fast eine politische Botschaft. Also der Ausverkauf der DDR geht immer noch weiter. Und ich möchte es auch nicht aufwerten, denn Walter Ulbricht ist in Leipzig weder beliebt, damals nicht und heute auch nicht. Und das liegt mir fern. Wir haben damals es erworben im Zuge des Kaufs der gesamten Einrichtung und da war es einfach mit dabei.
Bis in die 1970er Jahre hinein aßen von dem Geschirr Made in GDR nicht nur die Leipziger, sondern auch Touristen und Messebesucher aus dem Westen. Jetzt wird es im Besuchershop von Auerbachs Keller verscherbelt. Mal wieder, denn eigentlich versucht Auerbachs Keller schon seit 10 Jahren, das Ulbricht-Geschirr loszuwerden. Bisher ging es allerdings nicht besonders gut weg. Viele Leipziger können das beim Anblick einer Tasse verstehen.
Nein, die ist doch potthässlich.
Also ich würde es mir auch nicht so als hinstellen. Nö.
Nein, da haben die DDR abgeschlossen. Das ist keine Tasse, keine Kaffeetasse.
Nee.
Bei Leipzig-Touristen kommt das Geschirr dagegen ziemlich gut an.
Na, ich finde es für einen Milchkaffee ist es in Ordnung. Also wenn ich das hier sehen würde, würde ich das witzig finden und fände das auch völlig in Ordnung, daraus zu trinken oder so. Nein, es ist so eine, wie soll ich sagen, klar, eine Reminiszenz an die Geschichte vielleicht.
Auerbachs Keller bietet das Ulbricht-Geschirr auch in seinem Online-Shop an. Zurzeit seien noch 800 Stück vorrätig. Bernhard Rothenberger sagt, die meisten Artikel verkaufe er nach China, Japan und in die USA.
Die Halbfinals stehen an bei der Fußball-Europameisterschaft. Morgen das Duell der DFB-Elf gegen Frankreich. Die Schützlinge von Jogi Löw absolvieren ihr Abschlusstraining und nehmen dann Abschied vom Teamquartier am Genfer See. Heute Abend stehen sich Portugal und Wales gegenüber. Thorsten Iffland hat die Stimmen eingefangen.
Fernando Santos ist genervt. Der Trainer der Portugiesen schüttelt immer wieder den Kopf, legt die Stirn in Falten. Ein Lächeln, das huscht ihm während der Pressekonferenz vor dem größten Spiel seiner Trainerkarriere kein einziges Mal übers Gesicht.
Das kommt mir schon zu den Ohren raus. Portugal spielt schlecht, Portugal macht das, Portugal macht jenes. Wir konzentrieren uns darauf, ins Finale zu kommen. Der Rest interessiert mich nicht.
Vorfreude klingt definitiv anders. Auch Cristiano Ronaldo schmollt lieber. Kein Interview von CR7 vor seinem mittlerweile 3. EM-Halbfinale. Vermutlich, weil die Portugiesen wissen, dass sie sich mehr in dieses Halbfinale geschummelt als gespielt haben. Portugal hat tatsächlich nur in 22 von insgesamt 510 EM-Spielminuten geführt und ist trotzdem so weit gekommen. Wohl gerade deshalb fliegen die Herzen der neutralen Beobachter den Walisern zu. Mit ganz viel Leidenschaft und Teamgeist hat es der Außenseiter so weit gebracht.
The team is the star.
Schwärmt Stürmer Gareth Bale.
There's no stars in our team.
Bei uns gibt es keinen Star, wir arbeiten alle zusammen. Wir rennen für den anderen, wir kämpfen für den anderen. Wir sind ein eingeschworener Haufen, wie Brüder. Wir lachen viel, machen Witze und allerhand anderen Unsinn, wie man in den sozialen Medien sehen kann. Wir sind total locker. Wir geben einfach in jedem Spiel das Beste und das hat bis hierhin auch ziemlich gut geklappt.
It's working so far.
Das kann man wohl sagen. Nie zuvor ist Wales bei einem Turnier so weit gekommen. Und da juckt es den äußerst gut gelaunten Bale auch wenig, wenn das Halbfinale gegen Portugal auf ein Duell zwischen ihm und Ronaldo reduziert wird.
And the killer question, who's the better footballer?
Wales or Portugal?
Bale weicht einfach der Frage aus, wer denn der bessere Fußballer sei, Ronaldo oder er. Seine Antwort, Wales oder Portugal. Also das bessere Team entscheidet. Und das ist vom Papier her eindeutig Portugal. Eigentlich also kein Grund für Fernando Santos, so schlecht gelaunt zu sein.
Wenn von Sylvester Stallone die Rede ist, dann fallen meist 2 Namen, Rocky und Rambo. Als Darsteller des Underdog-Boxers und des Vietnam-Veterans hat Sylvester Stallone das Männerbild im Kino der 70er und 80er Jahre nachhaltig geprägt. das des muskulösen, harten Außenseiters, der mit persönlichen Traumata und inneren Dämonen kämpfen muss. Heute wird Stallone 70. Wolfgang Stufflesser hat in den Filmarchiven gestöbert und blickt zurück.
Da ist der Gongschlag zur ersten Runde. Rocky Balboa geht zur Mitte des Ringes.
So überraschend wie der Erfolg des Außenseiters Rocky Balboa im Film, so überraschend war auch dieser Held fürs amerikanische Kino. Einer, der von ganz unten kommt, der sich im wahrsten Sinne durchboxt.
Mir hat noch niemand eine Chance gegeben. All die Scheißkämpfe, die ich gehabt habe, die waren doch nur Mist.
Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind in diesem Fall nicht zufällig, sondern volle Absicht. Sylvester Stallone hat selbst das Drehbuch geschrieben, in 3,5 Tagen, wie er später sagte. Der ziemlich erfolglose Schauspieler, er war damals 28, schrieb sich seinen Frust von der Seele. Nicht einmal als für den Mafia-Film Der Pate 300 Statisten für eine Partyszene gesucht wurden, kam er unter, wie er voriges Jahr im Interview mit dem Fernsehsender ABC erzählt. Dabei ist Stallones Vater italienischer Einwanderer.
I couldn't even get cast as an Italian. There's a party scene. Is it 300 guests?
Anfangs rieten ihm viele von einer Schauspielkarriere ab, schon wegen der teilweisen Lähmung seiner Gesichtsnerven, einer Folge davon, dass er als Zangengeburt auf die Welt kam. Doch für Rocky bekam er nicht nur den Drehbuch-Oscar, das Boxerdrama wurde auch als bester Film des Jahres 1976 ausgezeichnet, immerhin gegen Konkurrenten wie Taxi Driver. Und dann kam 1982 ein zweiter, höchst ungewöhnlicher Held auf die Leinwand.
Das ist nicht mein Krieg gewesen! Ihr wolltet es so, ihr habt angefangen!
John Rambo, ein hochdekorierter Vietnamkriegsveteran, der mit dem zivilen Leben nicht klarkommt.
Im Krieg danken wir einen Ehrenkodex. Du deckst meinen Arsch, ich decke deinen. Aber hier gibt's sowas nicht.
Zurück in den USA wird Rambo missachtet, als Landstreicher verhaftet und im Gefängnis misshandelt. Schließlich brennen bei ihm alle Sicherungen durch. Und aus dem Geschundenen wird wieder die perfekte Kampfmaschine, zu der er ausgebildet wurde. Das Bild des muskelbepackten Kriegers mit Stirnband, Maschinengewehr vor der Brust und Patronengurt um die Schultern hat Sylvester Stallones Image nachhaltig geprägt. Klar, er hat in fast 70 Filmen mitgespielt, doch die Figuren Rocky und Rambo wurde er nie wieder los. Insgesamt 4-mal spielte er Rambo, sogar 6-mal Rocky. Zuletzt im Film Creed als alternden, vom Krebs gezeichneten Boxtrainer, der den Sohn seines einstigen Konkurrenten Apollo Creed coacht.
Siehst du den Typ, der dich da anstarrt? Das ist dein härtester Gegner.
Wer ist der Nächste?
Creed brachte Stallone 40 Jahre nach Rocky wieder eine Oscar-Nominierung ein. Und als er den Golden Globe gewann, bedankte er sich bei der Figur des Rocky, dem besten Freund, den er je gehabt habe.
I want to thank my imaginary friend Rocky Balboa for being the best friend I ever had.
Das war MDR aktuell der Tag am 6. Juli 2016. Weiterhin aktuell sind wir auf www.mdraktuell.de und natürlich im Radio sowie im Fernsehen unterwegs. Mein Name ist Michael Voss. Tschüss.
MDR aktuell. Immer da, wo ich bin.